Also wir machen weiter mit der Zeit von 1972 bis 1978. So zur kurzen Wiederholung, wir hatten über Unix und Plato gesprochen, dieses Plato-System. Wir hatten über Mikroprozessoren schon gesprochen und über den Xerox Park, in dem die ersten grafischen Benutzeroberflächen entstanden sind, über den Aufbau der Homecomputer-Szene, die parallel mit der Entwicklung der Mikroprozessoren, also als die billiger wurden, waren plötzlich Computer für normale Menschen zur Verfügung, weil sie nicht Tausende von Dollar zahlen mussten, in denen dann sowohl Microsoft als auch Apple entstand in der Zeit. Über die frühe Entstehung des ARPANETs bzw. dann des Internets im TCP/IP-Protokoll, ein Protokoll, was verschiedene Netze miteinander verbindet, daher auch der Name Internet, weil dort verschiedene Netze verbunden werden. Wir hatten über leitungsvermittelte und paketvermittelte Kommunikation gesprochen, über Mobiltelefonnetze und Digitalkameras, also alles, wofür es heute eine App gibt, wie das so als technische Idee schon relativ früh in die Welt kam und sich dann einfach miniaturisiert und verbessert hat. Und dann geht es weiter mit der Kulturgeschichte. Das war ja alles so Technikgeschichte, Medientechnikgeschichte. Die Frage der Kulturgeschichte, blicken wir erstmal nach Japan, in dem das Kawaii-Prinzip sich mit Hello Kitty Bahn bricht ab 1974. Kawaii ist bis heute eines der grundlegenden Merkmale der japanischen Popkultur, dass es eben, egal welches Thema dort verhandelt wird, Happy Little Tree Friends, es muss aber auch noch süß und flauschig erstmal aussehen. Und auf der tieferen Ebene kann es dann auch ganz andere Abgründe geben. Hello Kitty hingegen hat überhaupt keine tiefere Ebene, ist genauso eine ganz abstrakte Figur, die in ihrer Niedlichkeit bis heute Bestand hat, auch immer noch vermarktet wird in allen möglichen Merchandise-Produkten und so als Blaupause herhält für alle möglichen Ausprägungen japanischer Popkultur. Das wird in Deutschland auch entdeckt und das deutsche ZDF kooperiert mit japanischen Anime-Produzenten und es gibt so Serien wie Heidi, was ja erstmal so ein sehr europäisches narratives Setting ist, und produziert so eine japanisch aussehende Zeichentrickserie mit eben diesem westlichen Motiv. Biene Maya als eben Biene, die, ich glaube, inzwischen wurde die auch wieder neu aufgelegt, ist auch so eine Figur, die immer noch als Ikone in der Popkultur verfügbar ist. Pinocchio, ein altes Märchen, was aufgegriffen wird, wurde von Disney ja schon verfilmt, Ende der 40er Jahre. Und hier 1976 als deutsch-japanische Koproduktion im deutschen Fernsehen dann auch gezeigt. Das war das erste Mal, dass man im Westdeutschland überhaupt Kontakt mit der japanischen Ästhetik bekam. Also man kam ja eher so aus dem Bereich der Walt Disney Animation, also sehr intensiv werden dort die einzelnen Figuren animiert, 15, 25 Mal pro Sekunde werden dann die Frames gezeichnet. Auch die Mimik der Figuren, der Gesichter wird detailliert ausgemalt und in den japanischen Animes ist es in der Regel umgekehrt. Also der Hintergrund wird viel stärker betont und die Figuren selber sind nach dem Kawaii-Prinzip auch viel abstrakter. Die Bewegungen selber sind repetitiver, also es gibt, genau, wenn sie sich schon quer unterhalten, dann bitte leise und dann bitte auch nicht so störend. Also ich verstehe ja, dass man nicht immer Konzentration dabei hat, aber dann bitte nicht die der anderen auch noch abziehen und meine erst recht nicht. Ganz simple Regel, die ich halt jedes Mal wieder neu aufstellen muss. So, also die Figuren selber sind abstrakter dargestellt und die Hintergründe sind stärker ausgearbeitet. Die Animationen bestehen aus weniger Frames, die dann auch häufiger wiederholt werden, was im deutschen Markt vielfach so als, die waren einfach zu faul oder hatten zu wenig Geld, hier vernünftige Animationen aufzubringen. Und es gab erstmal wenig Verständnis für die Art und Weise, wie hier irgendwie bildliche Geschichten erzählt werden. Das wird dann in den 80er Jahren und in den 90ern, als Animes die Comicläden überfluteten und sich so ein bisschen auch gegen die amerikanischen Comic- und französischen Comic-Traditionen wenden, wird das, dieser Kulturclash dann nochmal größer werden. In unseren Genres, die wir verfolgen, im Science-Fiction passiert sehr viel in den 70er Jahren. Soylent Green geht so um Umweltprobleme und Ernährungsfragen. Rollerball geht es um die Unterhaltungsindustrie und wie weit geht man, also in so eine Sportart, bei der sich die Sportler umbringen müssen zur Freude des Publikums. In dem Stepford Wives geht es um die Ersetzbarkeit von Menschen durch Maschinen und um den Umgang mit Geschlechterrollen. Also die perfekte Frau ist halt einfach eine, die immer gehorsam ist und die zu Hause ist und alle Wünsche des Mannes erfüllt, und die Frauen wollen das nicht mehr, also werden sie einfach nach und nach durch Roboter ersetzt. Von all diesen Filmen, ich glaube Soylent Green noch nicht, gibt es dann auch Remakes, weil die Science Fiction sich gar nicht so viel neue Themen einfallen lässt, sondern man bedient sich dann gerne auch an Fragen, die man schon in den 70ern behandelt hat. Und wenn Sie in die Science-Fiction-Literatur schauen, im Zweifel auch schon in der Literatur davor. Aber das sind Themen, die in den 70ern gesellschaftlich relevant sind, also die Fragen der Umwelt, Umweltzerstörung und Ernährungsproblemen, die Fragen der Medienunterhaltung, Aufkommen des Fernsehens, Verbreitung des Fernsehens, aber auch die zunehmende Wahrnehmung der Anspruchshaltung an Unterhaltungsprodukte selber. Also, dass da immer eine Überbietung erfolgen muss. Man muss immer mehr liefern als die letzte Serie. Oder eben die Frage der sexuellen Revolution und Geschlechtertrennung, Geschlechtergleichberechtigung, die in den 70er Jahren ja ganz virulent war, die wird hier verarbeitet. Logan's Run ist eine Welt, die durch entsprechende menschliche Katastrophen sind, also alle Städte, die es noch gibt, irgendeine Apokalypse war, und die Städte im 23. Jahrhundert sind von Kuppeln umgeben und die Menschen da es zu viele werden, müssen mit 30 Jahren, jeder, der 30 wird, der muss sterben. So, dann gibt es so ein großes Fest, wo sich die ganzen 30-Jährigen bei umbringen lassen müssen. Und dann gibt es aber die Geschichte von zwei, die sind noch nicht mal 30, aber er wird aufgrund eines Computerfehlers älter eingestuft, um das System des Widerstands zu infiltrieren. Dann löscht er den Widerstand soweit aus, aber wird nicht wieder zurückgestuft, und dann versucht er sein Leben zu retten, indem er aus dieser Stadt flieht, eben Logan's Run, und die Welt außerhalb dieser Städte kennenlernt. Und wenn Sie solche Filme sehen, da geht es eben nicht nur um so ein Science-Fiction-Setting, also so irgendwelche Technik, Science, die dort ausgestellt wird, sondern vor allem um die Frage, wie funktioniert die Gesellschaft mit dieser Technik, was macht die damit, wie organisiert sich eine Gesellschaft, die eben gar nicht nur hervorragende Technik hat, sondern Technik auch gegen sich selber einsetzen kann. Das ist Science Fiction at its best, so, den halt alternative Gesellschaftsentwürfe diskutiert und im fiktionalen Rahmen auch mal zu Ende buchstabiert werden können. Was moderner Science Fiction, also jetzt gerade der cineastischen Science Fiction, vielfach abhanden gekommen ist, weil es dann mehr auf das Spektakel und das Action beziehungsweise das kleine Drama geht. Also natürlich das große Drama, muss immer gleich die ganze Welt, das Universum retten, und ansonsten muss aber auch noch a man, boy meets girl, irgendwie, da müssen zwei zusammenkommen oder ihre Ehe retten oder was auch immer, mit ihren Kindern auskommen. Aber dazwischen, dass man die Gesellschaft nicht immer nur rettet, weil der böse XY vom Planeten die Welt zerstören will, sondern weil die Gesellschaft selber mit sich nicht klarkommt. Das ist so ein Thema, was man heute, weil es ja auch mal so einen moralischen Unterton hat, seltener aufgreift, wird durchaus gemacht, und also es hängt vielleicht, also im Kino seltener als jetzt in den Serien. Vielleicht bestes Beispiel Westworld, was ja gerade neu als Serie verfilmt wird, in denen eben solche Fragen wie die Menschheit mit ihren Unterhaltungsobjekten umgeht, mit sich selber, wie aber überhaupt man mit der Maschinisierung und künstlicher Intelligenz klarkommt, etc. So, das war schon in 73, als das dann in Westworld verfilmt wurde. Das Thema, so ein Unterhaltung, Vergnügungspark, halt im Western-Setting, in dem, aber wie immer, ich glaube, das habe ich auch schon öfter erzählt, ich werde es auch noch öfter sagen, wenn in Filmen oder Science-Fiction Roboter auftauchen, können Sie davon ausgehen, die drehen durch und wenden sich gegen ihre Schöpfer, entwickeln ein Bewusstsein und stellen sich die Frage, wer bin ich und was mache ich hier? So, und das haben Sie in Westworld auch, in denen halt einige dieser Maschinen dann die Kontrolle übernehmen und zu Bewusstsein kommen und die Besucher irgendwie umbringen. Das wird als Computerfehler abgetan, aber wir wissen, es war mehr. Future World entsprechend als Fortsetzung 76, das habe ich Ihnen, glaube ich, schon mal gezeigt im Rahmen der Computergrafik-Vorlesung, weil es die ersten Beispiele sind, also nicht das erste, aber die ersten Beispiele sind für Computergrafik in Filmen. Also hier werden ja diese Androiden da erzeugt und in dem halt menschliche Gesichter eingescannt werden. Und das können Sie dann auf den entsprechenden Seiten im YouTube dann auch nachschauen. So, das wären Westworld, Future World, in denen auch hier so alternative Gesellschaftsentwürfe diskutiert werden Und inwiefern, wie ist das Verhältnis von Menschen zu ihren Maschinen? Das wäre Science Fiction in den 70ern, also jetzt im Rahmen der Vorlesung, die geht ja so bis 78, nennenswerte Beispiele der Kulturgeschichte. Und Kulturgeschichte heißt Produkte, die sich halt mit solchen Fragen beschäftigt. Und in anderen Genres wird das ähnlich gemacht. Also der Horrorfilm selber erlebt den Supernatural Horror. Also wir sind jetzt so ein bisschen weg von dem Creature Horror, wo irgendwelche gigantischen Monster die Städte verwüsten oder Riesenspinnen eine amerikanische Kleinstadt terrorisieren, was so der Horror bis dorthin war. Der Supernatural Horror hat jetzt neuerdings wieder Figuren, die dann halt übernatürlich sind und gar nicht so sehr der Horror im Zeigen von besonders brutalen Bildern besteht, sondern im Aufbau einer Atmosphäre und diesem Bewusstsein, es gibt hinter unserer Welt noch eine andere, die in irgendeiner Form es nicht gut mit uns meint. Also Rosemary's Baby ist ja im Wesentlichen die Geschichte von einer Frau, die das Kind des Teufels austrägt und dann sich mit den entsprechenden Befürwortern und Ablehnern rumschlagen muss. Im Exorzist ist ein kleines Mädchen von dem Teufel besessen und das kommt schon mit recht martialischen Bildern daher, aber lebt halt von dieser Exorzistenszene, wo der Priester, der dann in das Haus kommt, durch das Mädchen mit dem Teufel selber reden muss und mit dem Dämon, der sie besitzt. Und das ist so eine Form von, in dem Fall beiderseits christlich aufgeladen, weil wir immer so mit Gott und dem Teufel und dem ewigen Kampf Gut gegen Böse, der dann auf der Welt hier ausgetragen wird, zu tun haben. Das funktioniert auch mit anderen Supernatural Forces. Wird dann später auch aufgegriffen, dass sie dann andere Götterwelten benutzen, andere Religionen oder andere Übernatürlichkeiten, die sich irgendwie auf unserer Welt dann ausfechten lassen. Parallel dazu entsteht im Horrorfilm der Slasher-Movie, das Slasher-Genre, in dem es gar nicht mehr so sehr um übernatürliche Kreaturen geht oder Monster, die halt aus dem Tiefen des Ozeans oder von irgendwelchen Inseln kommen, sondern um die Monster des Menschen, des Menschlichen, also psychopathische Serienkiller, die sich irgendwie verkleiden und reihenweise Teenager umbringen. Also das ist so die Grundstory von Slasher. The Texas Chainsaw Massacre von 1974 ist so ein Underground-Film, der das zum ersten Mal in aller Ausführlichkeit ausbuchstabiert. Man muss sagen, in Ausführlichkeit für 1974. Wenn Sie das heute schauen und so ein bisschen sich im Horrorgenre auskennen, ist das alles ganz, ganz zahm, also was da an Bildern geboten wird. Also man sieht dann Blutspritzen, aber man sieht nicht viel, weil halt die entscheidenden Szenen dann letztlich doch nicht gezeigt werden. Da ist man dann seit Saw und diesen ganzen Torture-Porns der Nullerjahre mit ganz anderen Bildern irgendwie konfrontiert worden. Aber es fängt hier an und ist natürlich der Schockeffekt entsprechend groß, weil hier Gewalt um der Gewalt willen gezeigt wird. Es wird eben nicht übernatürlich motiviert oder in irgendeiner Form klar gemacht, das sind Kreaturen, die wir nicht verstehen können, sondern das sind Kreaturen, die wir in uns finden, beziehungsweise sind Menschen, aus welchem Grund auch immer, die so geworden sind, wie sie sind, die aber Spaß daran haben, andere umzubringen. Und diese Form von Monstern kannte man im Horrorfilm bis dahin kaum oder gar nicht. Also es gab es ja schon so im Thriller und in Krimis, gab es natürlich schon solche Figuren, die monströs daherkamen, aber nicht so unglaublich gewalttätig wie hier im Texas Kettensägen-Massaker. Auch das wurde nochmal verfilmt und dieser Leatherface wird auch so als Ikone gehandelt, weil dann ganz viele, gerade in den 80ern, wird es ganz viele Massenmörder geben, die halt irgendwie eine Hockeymaske aufhaben oder irgendwie figurativ entstellt sind, einen hohen Wiedererkennungswert dadurch haben, letztlich in ihrer Motivation auch nicht erklärt, aber in ihrer Bedrohlichkeit ausgestellt werden. Also das geschieht im Horrorsektor, da gibt es sozusagen neue Subgenres. Until Dawn hat das ja mal aufgegriffen als Computerspiel vor ein paar Jahren und auch so ein Teenie-Slasher-Film als Computerspiel inszeniert. Ansonsten ist das ein Genre, was dann in den 80ern und 90ern vielleicht noch gut funktioniert und dann inzwischen sich eigentlich hauptsächlich für Parodien eignet. 1975 entsteht der moderne Hollywood-Blockbuster in Steven Spielbergs Der weiße Hai, Jaws. The Terrifying Motion Picture from the Terrifying Number One Bestseller. Ein Film, der im Grunde ist wieder so, wenn Sie wollen, das ist wieder so Tierhorror. Also es ist auch ein Horrorfilm, der aber für ein internationales Publikum ausgelegt wird und auch der erste Film ist, der außerhalb von Amerika mehr einspielt als in Amerika selber. Und das ist so das Kennzeichen für den Blockbuster. Der wird auch für den Sommer vorbereitet. Also warum Sommer? Naja, sind die Ferien und es gibt so das Sommerloch. Die Leute fahren in Urlaub, aber haben ansonsten auch noch Zeit, die sie verbringen können. Unter anderem im Kino. Es funktioniert so als High Concept, relativ schnell zu erklären. Weißer Hai terrorisiert Badeort. Es gibt eine Menge Merchandising, also sowohl die Figur des Hais, wir sehen das dann auch in Computerspielen oder Brettspielen und Romanen und also es gibt alle möglichen Formen, wie man diesen Hai weiter vermarkten kann, hat einen internationalen Vertrieb und eine breite Distribution. Das sind so die Merkmale von Blockbustern, die bis heute ja auch funktionieren. Es gibt den Sommerblockbuster, eben derzeit irgendwelche Superhelden, epischsten Superheldenfilme und dann häufig noch so den Weihnachtsfilm, der lange Zeit dann so ein Disney-Film war oder die weihnachtsromantische Komödie. Also man fängt an, Kino wirklich auch zeitlich anders einzuplanen und auf den internationalen Markt in der Refinanzierung zu schielen und nicht sagen, der Film muss in Amerika sich einspielen und dann vielleicht kriegt er im Ausland auch noch was, sondern es muss so verteilt werden, dass er insgesamt weltweit seine Mittel einspielt. Und Spielberg wird uns noch öfter begegnen. Das war eine prägende Figur auch in den 80er Jahren, was die Ausbreitung von Hollywood-Filmen angeht. Und dafür auch gesorgt hat, dass die dann weltweit eben auch als Maßstab dessen gelten, was kommerziell erfolgreiches Kino ausmacht. Spielgeschichtlich muss ich ja sagen, haben wir das meiste schon gesehen, deswegen nur noch eine kurze Zusammenfassung der Zeit. Wir haben in der Spielgeschichte, und da die ja von Ihnen allen zumindest zur Kenntnis genommen werden soll, kann ich dann entsprechend auf die verweisen. Und Sie sehen vielleicht, hier haben wir ja auch, wir haben Ereignisse, die wir, ich präsentiere die Ihnen hier in chronologischer Reihenfolge, in der Spielegeschichte auch, allerdings jede Woche wird eine Chronologie neu aufgemacht. Und Ihre Aufgabe ist es, aus beiden Vorlesungen ein gemeinschaftliches Bild zusammen zu puzzeln. Wie war das eigentlich mit der Werk, der Technik und der Kulturgeschichte? Und ich gebe hier inzwischen nur noch so ein paar Stichworte, damit Sie dort vielleicht noch die eine oder andere Lücke füllen können. Das Ziel ist es aber, dass Sie insgesamt eine Vorstellung der Medien-, Kultur- und Technikgeschichte seit dem 19. Jahrhundert haben, damit auch klar ist, dass was wir heute haben, nicht auf jeden Fall so hat kommen müssen, sondern wie es entstanden ist, auf welchen Ideen das basiert und inwiefern die Computerspiele, aber auch das narrative Kino, die Populärkultur dort hineinpasst. Also um das klar zu, also 72 hatte ich ja schon erwähnt, kommt die Odyssey als Konsole raus und begründet den Konsolenmarkt, begründet eigentlich auch die Computerspielindustrie zusammen mit Pong. Also der von Nolan Bushnell gegründeten Firma Atari, bringen sie Pong raus. Ich glaube, Pong haben wir noch nicht so richtig besprochen, weil Pong dann, aber da verweise ich dann auf zukünftige Vorlesungen, das treffen wir nochmal in der Sportvorlesung. Pong auch 72 begründet die Arcade-Industrie. Wir haben Vorläufer gesehen, aber Atari wird es so in den Markt pressen und entsprechende, also gigantische Erfolge. Die beste Anekdote ist dann, oder eine Anekdote im Zusammenhang mit Pong ist immer, dass die Besitzer von den Cafés, wo Pong aufgestellt wurden, dann irgendwie nach einer Woche bei Atari anriefen und sagen, das Gerät sei kaputt, man könne ja keine Münzen mehr reinwerfen, das sei einfach ein Plunder, was sie da aufgestellt haben. Dann kamen die Techniker von Atari, machen auf und das ganze Münzfach läuft über und es passt da einfach nichts mehr rein, weil die Leute das so intensiv gespielt haben, dass man so vor Geld gar nicht wusste, was man damit macht. Aber dass mal so ein bisschen klar ist, wie kommt Pong oder wie kommt Arcade in die Welt? Ich habe Ihnen ja die Arcades gezeigt, in denen die Jugend in der Nachkriegszeit dann oder auch in der Vorkriegszeit so ein bisschen ihr Geld verbraucht hat. Es war gerade Jahrmarkt hier, da konnte man solche elektronischen Vergnügungsspiele auch noch sehen. Also in Jahrmärkten oder so Volksfesten wird das immer noch ausgestellt. Es gibt auch in Bayreuth gibt es noch Billard und na, Flipper weniger, also Billardhallen, also wo man halt bowlen und Billard spielen kann. Und Sie müssen sich vorstellen, eine Welt ohne Fernsehen und ohne Internet. Entsetzlich, nicht wahr? Aber auch die Jugend musste auch da überleben und das hat sie unter anderem in solchen Etablissements zugebracht, gerade in Amerika, in Europa war das natürlich alles ab 18. Und da standen die Billards und da standen die Flipperautomaten und dann stand eines Tages halt auch mal so ein Pong-Automat da. So, weil der Besitzer sich gesagt hat, warum nicht? Die Firma bietet das an, vielleicht gefällt das den Leuten. Und so entsteht das. Und dann wird es nach und nach, werden die Flipper verschwinden und durch weitere Arcade-Automaten abgelöst. Beziehungsweise es gründen sich neue Hallen, in denen gleich nur solche Bildschirmautomaten stehen und vielleicht mal ein Flipper in der Ecke. Aber es ist ein fließender Übergang und es funktioniert auch wie Flipper. Man wirft Geld ein für 3 Bälle oder für 3 Leben und dann spielt man eine Zeit lang und hatte irgendwie eine nette Zeit. Und so funktioniert Arcade von der ganzen Logik her und von dem ganzen Vorbild, was analog beziehungsweise so elektronisch war, aber nicht unbedingt digital, aber ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt, was man mit Geld und Zeit und Vergnügen irgendwie anstellt. Und aus der Zeit kommt auch die Idee, Computerspiele müssen Spaß machen, unterhaltend sein, weil das ist der einzige Zweck dieser ganzen Automaten und dieser ganzen Einrichtung. Zeit, die man halt zur Verfügung hat, aus welchen Gründen auch immer, und ein bisschen Geld, was man hat, dort ineinander zu überführen. So, und dann gibt es andere Versuche, was man mit Arcades anstellen kann. Also Pong dann als in der sogenannten Cocktail-Fassung. Also Sie sehen das ja auch hier, die beiden gut gekleideten Menschen spielen da am Tisch, während die Kellnerin ihnen irgendwie Getränke serviert, die auch auf dem Tisch Platz haben können. Wir haben immer mal gedacht, ob wir auch mal so ein Kabinett bauen. Wir haben ja diesen Arcade-Automaten oben selber gebaut, um das so ein bisschen rezipierbar zu machen. Aber es hat sich nie eine Gruppe gefunden, die ernsthaft so ein Cocktail-Kabinett bauen wollte. So was man dann irgendwo hinstellen könnte. Aber ich weiß ja nicht, ob das heute noch funktioniert. Es war durchaus eine Bauform von diesen Arcade-Automaten, die senkrechte Upright-Kabinett oder Cocktail-Kabinett, wo man halt, wenn man bei Tisch sitzt, dann auch noch spielen kann. Sonderlich erfolgreich wurde das nicht. Von Pong-Klonen habe ich Ihnen, glaube ich, dann auch noch nichts erzählt. Die entstanden auf den Erfolg von Pong. Jede Menge Geräte, deren einziger Zweck es war, Pong zu spielen, also dieses Tennisspiel, weil es dann irgendwann auch von Texas Instruments einen Chip gab, so einen Mikroprozessor, der genau das konnte. Der konnte halt Pong, der war recht billig und man konnte recht schnell solche Konsolen bauen. Nintendo ist hier zu sehen, Telstar Arcade, Telstar 76, Universum TV Multispiel von 1978, das haben wir oben, also wir legen ja ab und zu auch immer mal Pong auf, also im alten Schwarz-Weiß-Fernseher. Ist von der, also vom Aufbau ungefähr das, was 72 auch schon da war, aber halt sogenannte Telespiele. Das führte dann, wie es immer kommt in solchen Fällen, zum Konsolencrash von 1977, weil es zu viele Angebote auf dem Markt gab, die eigentlich alle dasselbe anboten. Sie sehen durchaus Variationen, aber letztlich ging es darum, dass man Tennis und vielleicht auch Hockey und Fußball, und ich zeige Ihnen das noch in der Sportvorlesung, am Fernseher spielen konnte. Und da es zu viele Anbieter gab, also war der Markt und der Markt auch nicht beliebig groß wurde, starben sie alle. Nicht? Also wenn alle gleichzeitig um denselben Markt konkurrieren, manchmal überlebt einer, also auch hier überlebten welche, aber Atari überlebte, aber die wenigsten, viele haben sich zurückgezogen. Nintendo hat sich erstmal zurückgezogen, 77, und dann so noch so kleine Game & Watch rausgebracht, bis sie dann Mitte der 80er wieder eingestiegen sind. Und viele andere haben sich endgültig aus diesem Telespielmarkt verabschiedet. Also wir werden noch weitere Crashes haben. Das ist der erste Crash der Konsolen Ende der 70er, der dazu führte, dass sich der Markt konsolidiert und erstmal Arcade als das zentrale Dispositiv des Computerspiels wahrgenommen wurde. Welche Werke entstanden haben? The Wumpus habe ich Ihnen schon erzählt, so ein textbasiertes Spiel, wo Sie durch so ein Labyrinth laufen und vor dem Wumpus fliehen müssen oder dann in irgendwelche Räume schießen und das vielleicht treffen können. Als Grundlage der Text-Adventures, also der Spiele, in denen Sie textbasiert Räume durchstreifen und dann vielleicht nicht immer vor Monstern weglaufen, sondern explorieren, gerade das Colossal Cave Adventure, wo Will Crowther seinen Töchtern ja seine Begeisterung für Höhlenforschung zeigen wollte und was dann die Grundlage des Adventure-Genres wird, entsteht hier 72. Maze War haben wir schon öfter getroffen als First-Person-Spiel, als Online-Chat, als Beispiel für Dinge, die man mit am Xerox Park und dem Xerox Alto machen kann, etc. 74 Dungeons & Dragons hatten wir gerade am Donnerstag auf dem Tisch, also Gary Gygax und Dave Arnson entwickeln aus Tabletop-Spielen eine Erweiterung, dass man sich stärker mit einzelnen Spielfiguren identifiziert. Tabletop ist ja so anonyme Dudes on the Map und jetzt haben sie plötzlich einer dieser Dudes in sie und der hat bestimmte Werte und den müssen sie auch da länger begleiten. Und es entsteht das Rollenspiel. Was, und das habe ich am Donnerstag, ist mir noch eingefallen, das ist natürlich nicht nur im therapeutischen mit Rollenspiel verwendet, sondern im Theater ist das natürlich das Medium, was mit Rollenspiel groß wird. Und man kann auch auf so eine grundlegende Theatererfahrung vieler Menschen zurückgreifen, Schultheater oder eben Rollenspiel als Kinderspiel. Und so, dass man hier sich relativ rasch auf so ein Repertoire bedienen konnte, mediale Ausdrucksmöglichkeiten, die vorhanden sind, und es wird reglementiert und in so ein Spielsystem überführt. Das Plato-System habe ich Ihnen vorgestellt. Ich habe Ihnen auch schon die Rollenspiele gezeigt. Auf der linken Seite dieses D&D, also mit diesem sehr tabellenbasierten Gameplay als Dungeon Crawler. Es gab natürlich noch andere Spiele. Also Mori habe ich Ihnen auch schon was von erzählt. Plato, Space Sim in der Mitte, also Space Simulator 1974, was sich im Star Trek-Universum bewegte. Und wenn Sie Elite kennen von 84, da schon große Ähnlichkeiten aufweist, weil es ein Multiplayer-Spiel war. Ich glaube, 8 Spieler konnten da handeln miteinander und im Auftrag der Föderation dann gegen Romulaner kämpfen oder gegen Klingonen damals noch kämpfen. Airfight von 1974 ist ein Flugsimulator, es gibt Panzersimulatoren, also frühe First-Person-Sichten. All das geht auf dem Plato-System für die wenigen Menschen, die da Anschluss hatten. Atari selber vergratzt schon damals seine Mitarbeiter, dass die Key Games, also die sich selbstständig machten, das ist so ein früher Spinner von Atari, die halt sagen, Atari macht Arcade-Spiele, wir machen das auch. Und Atari, hatte ich ja schon erwähnt, benennt ja seine Schreiber nicht, seine Spielemacher, aus Angst, dass die dann abgeworben werden, und hat nicht wenige Spin-offs produziert, also Activision ist ja dann auch so eins in Anfang der 80er Jahre, und Key Games war dann 74 bis 78 ein weiterer Produzent von Arcade Games. Hier sehen Sie, dass den einzigen wirklich großen Erfolg war Tank, wo man also zwei Panzer steuert, die sich gegenseitig abschießen müssen, also ein Zwei-Personen-Spiel. Atari selber wird mit Grand Track 10 das erste Rennspiel rausbringen. Auch da verweise ich dann auf die Vorlesung in Zukunft über Rennspiele. Da werden wir uns mit Grand Track 10 nochmal beschäftigen. Insofern gilt, dass Sie sich Ihre Timeline erst am Ende des Semesters komplett rekonstruieren können. Das ist hier mehr so ein Anker, all das passierte in der Zeit. Adventure haben wir besprochen, die Adventure-Vorlesung, Will Crowther hier 1975, erzeugt im Prinzip mit ganz anderen Motiven das Genre der Text-Adventures, aus denen dann die Grafik- und Point-and-Click-Adventure hervorgehen. Und erst im Anschluss entstehen Spielebücher, also diese Choose-Your-Own-Adventures, nicht? Wenn du nach links gehst, lies auf Seite 17, sonst auf Seite 53. Das ist nicht ganz klar, ob das unter Kenntnis der Text-Adventure-Spiele läuft, also oder der Computerspiele oder nicht. Aber es ist ein Spielbuch, ein Buch, was nicht sequenziell durchgelesen wird von Anfang bis Ende, sondern was tatsächlich zum Durchblättern einlädt, wo bestimmte Passagen nie gelesen werden, weil sie das dann nochmal machen müssten, was aber durchaus auch eine Inspiration ist für manche Computerspiele. Nicht Stanley ging nach links oder nach rechts. Letztlich ließ sich Stanley Parable auch ziemlich gut in Buchform veröffentlichen. Allerdings reagiert so ein Buch natürlich nur begrenzt anders. Und bei der Stanley Parable, na, was vielleicht nicht geht, manchmal können Sie Sachen machen, wo Sie gar nicht wussten, dass es geht. Sie können da jetzt runterspringen und plötzlich reagiert das Spiel. In dem Buch muss ja immer die Handlungsoption erwähnt werden, die es gibt. Und Sie können nichts explorieren, weil Sie ja sonst gar nicht wissen, wohin Sie blättern müssen. Breakout ist noch ein spannendes Spiel, was sich aus Pong entwickelt. Pong selber als Tennis, links, rechts. Steve Wozniak, der Mitbegründer von Apple, zusammen mit Steve Jobs, also Wozniak arbeitet für Atari und entwickelt da dieses Spiel, wo man mit dem Pongball eben nicht gegen einen anderen Mitspieler spielt, sondern diese Ziegelsteinwand vor sich hat, wo man einzelne Ziegel rausschlagen muss. Ich nehme an, das Spiel ist bekannt. Und was dann später, 78, von Taito zu Space Invaders wird, weil das, nee, was würde passieren, wenn diese Ziegelsteinwand zurückschlägt? Die Metapher ist hier der Gefängnisausbruch. Also sie wollen aus dem Gefängnis raus und müssen diese Wand zerstören. Deswegen, das sieht man dann im Kabinett ganz gut, diese Gefängnisinsassen, die Breakout ausbrechen wollen, indem sie diese Wand zerstören. So, und abschließend noch ein anderes Dispositiv, was älter ist, als viele vermuten. Das ist nämlich die Portables, also die tragbaren Spielekonsolen. Moment, die kann ich Ihnen auch noch zeigen. Nur, dass Sie eine Vorstellung davon haben, was bedeutet hier tragbar. Das ist jetzt das Autorennen, nicht? Also pro Gerät ein Spiel. Und Sie sind dieser Lichtpunkt in der Mitte und Sie müssen den Lichtpunkten ausweichen, die da entgegenfahren. Also mit viel Fantasie findet man hier sowas wie ein Autorennen, aber man könnte es auch anders semantisieren. Also wenn Sie wollen, könnte es auch eine Form von Space Invaders sein, aber man nennt das jetzt hier halt Autorace. Und wenn Sie das gucken, Mattel Electronics, Mattel ist ja selber ein Hersteller für Spielzeuge. Dann können Sie sich noch verschiedene andere, also hier gibt es so, ne, bei YouTube die verschiedenen anderen Handheld Game Collections. Und könnte man sich jetzt anschauen, Microvision Handheld Review. Ich muss Ihnen das nicht zeigen, weil ein anderes zeige ich Ihnen noch, das ist nämlich Football, American Football. Auch das ist was, was wir in der Sportvorlesung nochmal zu sehen bekommen können. Und auch in der Rennspielvorlesung. Sie sehen hier, es ist ein ganz anderes Setting, deswegen braucht auch jede dieser Konsolen ist nur für ein Spiel. Hier sehen Sie die Arena, es geht von links nach rechts. Und Sie müssen irgendwie Football spielen. Wenn jemand versteht, wie die Regeln sind, vielleicht ist das eine gute Umsetzung, ich kann das nicht sagen. Wahrscheinlich aber nicht, aber also was man halt in so einer Konsole irgendwie realisieren kann. So, also das ist der Beginn der Portables. Das wird sich dann später flexibilisieren. Insofern, dass Sie Cartridges haben, die Sie in die Konsole, in die Tragware reinschieben und dann verschiedene Spiele haben. Zum Preis natürlich, dass diese Dinge nicht mehr so liebevoll gestaltet sind, wie wir es gesehen haben. Also man sieht halt, ein Autorennspieler wäre dann so eine Arena nicht so passend. Also wären die Konsolen dann ein bisschen abstrakter, dafür natürlich wiederverwendbar. Also der Wiederspielwert wird größer, weil Sie dann nur noch Geld für die neuen Cartridges ausgeben. Das sehen wir dann aber beim nächsten Mal, wenn wir in die 80er einsteigen. Und Ende der 70er geht es dann los. So, also das wäre so ein Dispositiv. Wir haben jetzt das Arcade, das Homecomputer-Dispositiv, PCs noch nicht. Die PCs kommen erst Anfang der 80er. Portables gehen los. Und das sind im Prinzip so ein bisschen, ich höre jetzt auch gleich auf, es sind eigentlich alle Bausteine da für die Computerspielwelt. Aber natürlich hat die Welt nicht nur auf die Computerspiele gewartet, auch andere Dinge wie der ganze PC, die PC-Revolution in den 80ern. Das beginnt jetzt Ende der 70er, werden alle die Grundsteine gelegt, die wiederum auf den Steinen der Zeit davor aufbauen. Achso, ich habe abschließend noch Zork 77, damit endet die Vorlesung, haben wir aber auch schon gesehen, die das Adventure vorantreiben und als Text-Adventure rausbringen. Wenn ich hier bleibe, also haben wir jetzt alle Bausteine zusammen und können jetzt tatsächlich in die Geschichte der Computerspiele stärker einsteigen. Das war bis in die 70er, war das eigentlich Vorgeschichte. Also alles, was wir da bislang aufgesammelt haben, wird jetzt zusammenfließen. Und ab nächste Woche schauen wir uns dann den Übergang an, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, wie sich die Welt allmählich so zusammenrichtet, wie Sie sie dann auch kennengelernt haben. Gut, dann mache ich halt 2 Minuten früher Schluss, das zu verkraften. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Einen guten Feiertag. So, und wir sehen uns nächste Woche hier. Und bis dahin, nächste Woche, ja gut, dann werden hier die Kartons getragen. Wissen wir dann auch mehr, wo alle anderen Veranstaltungen stattfinden. Alles Gute und bis zur nächsten Woche.